Ein Jahr lang hat Sibylle Levitscharow in Rom gelebt, als Stipendiatin in der Villa Massimo. Sibylle Levitscharow ist evangelisch, sie hat Religionswissenschaften studiert, nun also das katholische Rom. Dort erfuhr sie auch, dass sie mit dem bedeutendsten deutschen Literaturpreis, dem Büchnerpreis, ausgezeichnet wird. Sibylle Levitscharow ist heute bei uns im Studio. War das so? Haben Sie in Rom erfahren, dass Sie den Büchnerpreis bekommen sollen?
Ja, ich hätte auch wirklich nicht damit gerechnet. Das war wirklich ein Donnerschlag sondergleichen. Ich habe natürlich gleich alle Mitstipendiaten aufgefordert, bitte kommt mit mir essen, es muss gefeiert werden. Das war eine Sensation natürlich.
Passend zum Ort, sowas. Da muss man eigentlich in Rom sein, um das zu erfahren.
Ja, das war ja schon ein riesiges Geschenk, in der Villa Massimo fast ein Jahr verbringen zu dürfen. Das ist ja Luxus pur, das ist wunderbar, ja.
Wie war das denn ein Jahr Rom, ein Jahr im Herzen der katholischen Kirche? Haben Sie das katholische Herz gehört, wie es pocht?
Nun, es fiel ja in diese Zeit die neue Papstwahl. Ich hatte zwar schon mal vor 12 Jahren einen längeren Rom-Aufenthalt, wo ich sehr viel besser auf den Beinen war und alles angeschaut habe. Da war ich wirklich auch viel stärker noch vertraut mit den, bin ich öfter in die Messe gegangen in verschiedenen Kirchen. Also da war das eigentlich intensiver, als es jetzt war. Aber die katholische Atmosphäre teilt sich dennoch mit, wenn auch teilweise, muss ich leider sagen, mit schaurigen Effekten. Also stellen Sie sich eine Weihnachtsmesse vor, die ja wirklich eigentlich auch etwas Inniges sein müsste, und alle Leute zücken ihre Handykameras. Da sind schon Verwerfungen im Gange, die fast an das Widerwärtige streifen. Das kann man ja der katholischen Kirche nicht vorwerfen, dass es so ist. Aber da kommen Dinge auf in der Moderne, ja, die doch, also, die abscheulich sind für einen Gottesdienst.
Das ist ja interessant. Es gab immer für Kirchen Benimmregeln, die es heute auch noch gibt. Keine Pommes essen in der Kirche, nichts trinken in der Kirche. Das gilt ja heute auch noch. Aber bei anderen Kulturphänomenen, Handys, hat sich das nicht übersetzt. Da hätte man ja genauso sagen können. Also es wird nicht in der Kirche gegessen und das Handy bleibt auch in den Taschen und abgeschaltet. Aber da halten die Leute sich nicht dran.
Ja, es ist schwer, das durchzusetzen. Ich glaube schon, dass die Priester das unbedingt wünschen. Das ist, es stört ja ihre Aufgabe auch empfindlich. Ist doch vollkommen klar, Leute können sich gar nicht konzentrieren, wenn sie vor ihnen 3 Leute haben, die ständig die Handys hochhalten, können sie der Messe gar nicht folgen im Übrigen. Dann müssen sie eigentlich die Augen zumachen, damit sie nicht ständig belästigt werden. Ja.
Aber was ist das in den Menschen? Ich war damals dabei, als Johannes Paul II. Aufgebahrt war. Da haben die Menschen 24 Stunden, 2 Tage in langen Schlangen vor dem Petersdom gestanden, um von ihm Abschied zu nehmen. 10 Sekunden hatten sie Zeit, um dort vorbeizugehen, weil alles schnell gehen musste. Und sie nutzten die 10 Sekunden nicht, um in sich zu gehen, nicht um still zu sein, sondern mit ihrem Handy ein Foto zu machen. Es gab genug Fotos.
Ja, es ist ein furchtbares Beharrungsvermögen, irgendwie einen Beweis zu erbringen, dass man dabei gewesen ist. Mehr ist es ja nicht. Das kann man gar nicht verwenden später richtig. Sondern so, als würden sie an ihre eigene Existenz und an ihre Erinnerung gar nicht mehr glauben können. Also als wären sie nicht wirklich auf der Welt oder müssten sich das beweisen, dass sie an einem solchen Tag dabei gewesen sind.
Aber man weiß doch, dass man dabei gewesen ist.
Ja, offensichtlich schwimmt es. Sag mal, das Selbstbewusstsein, so groß es auf der einen Seite ist, also in Bezug auf den Machbar, war, ist es doch aber auch sehr klein wiederum. Ja? Das ist ja das Groß- und Klein-Verhältnis, ist ja vollkommen durcheinander geschmissen. Und deswegen diese verzweifelte Art, alles immer auf diese Handy oder auf diese Kameras zu bannen, damit man weiß, man ist noch am Leben oder war am Leben. Ja?
Haben Sie denn auch was von der Atmosphäre Franziskus, Papst Franziskus in Rom mitbekommen?
Nicht so richtig. Ich war auch jetzt, ich habe da nichts Näheres direkt miterlebt. Nun, sagen wir mal mit aller Vorsicht, weil ich ja nun nicht ihrer Kirche angehöre, war ich eine doch ziemliche Verehrerin des vormaligen Papstes. Ich kann das aber auch gar nicht jetzt bewerten, wie der neue Papst sich da schlägt. Das ist übrigens auch nicht meine Aufgabe. Nur da ich den Vorgänger wirklich, ich kann sagen, liebte und bis zu einem gewissen Grade auch verehrte, wirklich, fand ich es schade, dass er zurücktrat von seinem Amt.
Rom selbst ist so vergangenheitsbeladen. Wie kommt man überhaupt damit klar? Da ist doch alles Anspielung. Ist das nicht schwer, viel zu schwer, um leichtsinnig vor sich hinzuleben?
Och, den Römern gelingt es ja ganz gut. Ich meine, die sind ja von Geschichtszeiten verschiedener Art, nicht nur der katholischen Zeit, sondern natürlich auch des römischen Altertums vollkommen umstellt und bewahren trotzdem den Kopf oben. Also die nehmen das ja als Gegebenes hin. Als Fremder kann man das nicht so. Man ist ja doch irgendwie, gerade wenn man auch aus Berlin kommt, eine völlig säkulare Stadt, zerstört im Krieg, gar nicht alt sowieso. Ja. Da kommt man ja von einem Wundererlebnis zum anderen architektonischen Wundererlebnis, da kommt man ja gar nicht mehr raus. So extrem ist das in Rom.
Und was dazu noch im Kopf drin ist, Sie kommen ja nicht nur als Touristin, als Fremde, Sie kommen als Stipendiatin, als Schriftstellerin. Wer war schon alles in der Villa Massimo, Romblicke? Man hat Zitate zuhauf. Ist das nicht schwierig, all das auf dem Nacken sitzen zu haben?
Nein, also die Stipendiaten hatte ich nun gar nicht auf den Nacken sitzen, zumal ich eine absolute Verächterin des Herrn Brinkmann bin, den Sie gerade so indirekt angespielt haben. Ich fand das eine Sauerei, dieses Buch, das der schrieb. Das nur nebenbei. Also das hielt mich nun gar, hielt mich in keiner Weise irgendwie in seiner Klammer oder in seinem Griff. Im Gegenteil, ich war frohgemut, muss ich sagen. Ja, ich habe das irrsinnig genossen und es flogen mir die Ideen also nur von allen Winden herzu in dieser Stadt.
Den Himmel aufreißen, Himmelsausblicke oder auch Einblicke schaffen, das ist eigentlich mein literarisches Grundmuster, haben Sie in einem Interview gesagt. Wie geht denn das? Welt und Himmel sind doch längst entzaubert. Da gibt es doch nur noch Hochdrucksysteme und Niederschlagsgebiete.
Ja gut, also als moderner Mensch, der sich auch den Wissenschaften natürlich die zur Kenntnis nehmen muss, muss man da zweigleisig verfahren. Ja, das ist, es gibt den Realitätssinn, der durch die Wissenschaft untermauert ist, aber das ist nicht alles für mich. Ja. Für mich existiert daneben ein ungebrochener Himmelsglaube, ein Glaube an den Schöpfer, der mich eines Tages, wenn er ans Totenbett gehen muss, auch wissen lassen wird, wie es bestellt war, das Leben und was nun folgt. Also das existiert nebenher, gleichzeitig beides.
Wenn man diesen Glauben in sich trägt, dann ist das eine große Erleichterung und auch ein Trost. Die moderne Welt hingegen hat sich auf den Realitätssinn verpflichtet und dieses Wunder des Glaubens kommt nicht mehr vor. Wir sind also in der Materie Mutterseelen allein, wie mir der Schriftsteller Wellershoff vor einiger Zeit sagte. Das ist aber doch gar nicht auszuhalten. Oder was macht der Mensch, um das dann auszuhalten?
Naja, furchtbare Anstrengungen unternimmt er dann, weil er sich ja auf der einen Seite die ganze Beweislast auf ihm liegt, ja, dass er in dieser kurzen Spanne etwas erreichen muss und dann womöglich einen völlig unbefriedeten Tod sterben muss. Das ist ja schrecklich. Also dann zu sterben ist ja furchtbar. Also ohne eine gewisse Tröstung in sich über das Leben hin auch versammelt zu haben, eine Tröstung höhererseits, die sich dann im Moment des Todes als gnadenreich erweist. Das ist etwas, glaube ich, was für unsere Existenz von größter Bedeutung ist.
Aber wenn man, ich nehme nochmal das Beispiel Dieter Wellershoff, mit 88 Jahren zufrieden und lebenssatt auf ein großes, gutes, glückliches Leben zurückblicken kann, dann kann man doch auch die Augen schließen und sagen, jetzt ist es alles vorbei.
Das entspricht nicht meiner Erfahrung mit Toten. Also die ich kenne, wo ich weiß, wie die gestorben sind, da kann ich immer nur sagen, meine zutiefst religiöse, sehr, sehr fromme, sehr liebenswürdige Großmutter ist als einzige aus diesem Todesverein gut gestorben im Sinne einer großen Zuversicht. Und das hat mich bis heute so beeindruckt, während die anderen ein furchtbares Theater aufgeführt haben und alles andere als befriedet gestorben sind.
Also in dieser großen Gelassenheit, in diesem Glauben, auch in dieser Geborgenheit.
Zuversicht. Große Zuversicht, große Freude, was jetzt kommt. Natürlich auch ein bisschen ängstlich, das gehört dazu, aber ist für mich, wie soll ich sagen, das Todeslager, das für mich beispielgebend ist. So muss es sein, ja.
Sie haben Ihre Großmutter sehr intensiv erlebt. Ihre Großmutter hat Ihnen auch eine gewisse Frömmigkeit weitergegeben, sodass Sie auch in diesem, ja, Kinderglauben klingt immer so despektierlich. Das klingt so, als wenn es etwas ist, wo man zu faul war, irgendwie weiterzudenken. Aber es ist etwas, was in einem drinstecken kann und einem, wie Sie sagen, Zuversicht geben kann.
Ja, ich würde den Kinderglauben niemals verleugnen. Im Gegenteil, das ist die Substanz. Das ist natürlich im Erwachsenenalter, nimmt es andere Formen an, wenn man sich anfängt, ein bisschen für Theologie zu interessieren, wird ja alles schwieriger sofort. Theologie ist ja eigentlich auch eine religionsabgewandte Wissenschaft, die der Frömmigkeit geradezu trotzt, kann man ja behaupten. Ja, also der Kinderglaube muss es schon auch sein, ja, sonst geht es nicht. Wie soll ich sagen, es bedarf einer glücklichen Zurücknahme in so etwas wie eine liebenswürdige Naivität, um wieder religiösen Anschluss zu finden. Und das ist gar nicht so einfach.
Sie haben gesagt, dass Sie auf lange Sicht etwas Großes vorhaben, das erneute Hereinbrechen eines Pfingstwunders mit ziemlicher Auffluggeschwindigkeit in höhere Regionen. Was haben Sie denn da vor?
Also ich habe wirklich auf lange Sicht allerdings, muss ja nicht gleich wieder sofort ein Buch rauskommen, einen komplizierteren Roman vor, der wirklich ein neues Pfingstwunder in Rom über Dante-Forscher, die in Rom auf dem Aventin versammelt sind, nämlich in den herrlichen Räumen der Malteser. Dort spielt sich ein neues Pfingstwunder ab. Und ich habe ein bisschen einen kleinen Vortest gemacht. Jetzt, das Hörspiel wird bald ausgestrahlt vom Hessischen Rundfunk, wo ich das schon mal probiert habe, das Thema. Das ist im Hörspiel vollkommen anders als im Roman später, aber es hat einen unglaublichen Spaß gemacht.
Es ist aber auch ganz schön mutig, oder?
Ja, im Roman wird es schwieriger werden, weil Sie haben es vorher ein bisschen angesprochen, die Vorstellung, dass es auch dem Lobe Gottes dienen soll. Das ist ja auch vermessen und es ist im Übrigen eigentlich quer zu jeder Aufgabe, die ein Roman stellt. Ja, das ist ja fast kontraproduktiv in gewisser Weise. Ja, jeder moderne Germanist würde sofort den Kopf schütteln und mit einem gewissen Recht. Aber also mich lockt die eine wirklich diffizile Aufgabe. Das ist wirklich schwierig, das ohne Kitsch zu machen. Ja, dass sie so ein zutiefst religiös bewegendes Thema in Gang setzen. Ja, wo sich eine gewisse Herrlichkeit dieser anderen Macht auch zeigt darin. Das ist sehr, sehr schwer, ohne dem Kitsch zu verfallen, ohne dem zugleich auch noch also einem, sagen wir mal, im Atheismus großgezogenen intellektuellen Leser etwas zu bieten. Ja, das ist nicht leicht. Ja, und mich lockt diese schwierige Aufgabe.
Viele Schriftsteller sagen, es gibt die Scheu auch dem Religiösen gegenüber, weil da, wie gesagt, die große Kitschfalle da ist. Auch ja. Bei den bildenden Künstlern natürlich.
Ja, ich würde, wie gesagt, keine biblische Figur beleben wollen. Also das nicht. Ich will nicht auch historisierend in eine andere Zeit marschieren, sondern ich will heute und jetzt etwas geschehen lassen, das ja, ein Wunder heranrückt, das alle Seelen anders hebt und alle Gedanken woanders hinträgt.
Wir sind da sehr gespannt. Was mich etwas überrascht hat, Sie sind evangelisch, haben in der Rede zum Büchnerpreis aber den Ausdruck Transsubstantiation benutzt. Das ist ja ein schwieriger Begriff, den man eher mit der katholischen Kirche verbindet, mit der Eucharistie, die Verwandlung eines materiellen Zustands in einen anderen, die Verzauberung, in diesem Fall von einer blassen Oblate in den Leib Christi. Ganz real, ganz physisch. Können Sie damit denn als evangelische Christin etwas anfangen?
Ach doch, auf mich hat es immer gewirkt. Ich weiß nicht, vielleicht war meine Großmutter da auch nicht so ganz hasenrein, nur evangelisch, ja, aber das gehörte mit zu ihrer Botschaft, die sie hat ja sehr viel erzählt aus dem kirchlichen Leben und sie konnte sehr viel biblische Geschichten wunderbar erzählen und da spielte das schon auch eine Rolle, diese Verwandlung, das hat sie immer wieder auch erzählt.
Also Sie trennen da nicht, das ist ja der Kern der Auseinandersetzung. Die evangelischen Christen, die sagen ja, das ist nur symbolisch.
Ja, natürlich.
Für uns Katholiken ist das real, das ist physisch, das ist der Leib Christi.
Ich neige auch eher zum Realitätsdenken da, weil es ist stärker und kräftiger. Ja? Also das Symbolische, da kommt man doch auf ein abschüssiges Gebiet, weil dann wird sehr schnell alles symbolisch.
Ja? Sie haben da in Ihrer Büchnerpreisrede etwas erzählt von Achille Rizzoli, ja. Ein Sonderling, der hat Menschen in Architektur verwandelt
ja,
auch.
Genau.
Ganz, ganz real verwandelt ja. Hat er. Ist es vielleicht auch das, was Schriftsteller machen, aus Menschen Worte machen?
Ja, natürlich. Also eine Figur, die Ihnen vor Augen steht, die natürlich jetzt nicht nur aus Worten besteht, weil wenn Sie die im Kopf haben, turnt die da drin rum und nimmt schon fast Fleisch und Blut ein bisschen an. Ja. Aber das in Worte zu übersetzen, ist die eigentliche Aufgabe.
Ist ein Schriftsteller auch ein Meister der Transsubstantiation?
So weit würde ich nicht gehen. Das Wort würde ich jetzt nicht so profan entweihen wollen. Das ist schon, es bedeutet etwas Größeres.
Vielleicht noch eine abschließende Frage und jetzt ein etwas unheimlicher Gedankensprung. Bald kommt Ihr neuer Roman heraus, Kilmauski. Ja. Soll so etwas sein wie ein Katzenkrimi? Reißen Sie da den Katzenhimmel auf oder
nein.
Was passiert da?
Nein, Katze ist eine Nebenfigur. Es ist nur eine witzige Nebenfigur, aber es ist ein normaler Krimi, richtig geerdet. Ja, also es ist ein Krimi.
Wir sind da sehr gespannt. Vielen Dank, Sibylle Lewitscharow. Die Büchner-Preisträgerin wird auch am 19. März in Köln auf der Lit Cologne zu Gast sein und ihren Krimi Kilmauski vorstellen. Und wenn Sie jetzt langfristig planen, dann können Sie sich auch schon mal die Woche vor Pfingsten vormerken. Da wird Frau Lewitscharow in katholischen Bildungseinrichtungen in und um Köln lesen, zum Beispiel am 4. Juni in Köln im Domforum. Außerdem wird sie auch noch Ende Mai auf dem Katholikentag in Regensburg zu Gast sein. Also herzliche Einladung zu allen Lesungen und Veranstaltungen. Es wären gedankliche und sprachliche Flammen flackern, das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank, Frau Lewitscharow.
Danke für die Einladung.